ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Israel lässt mehr Hilfsgüter nach Gaza. Ist Kharkiv geschützt vor russischer Einnahme? Und Bundesregierung will Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 10. April um 7 Uhr. Die israelische Armee hat mitgeteilt, dass gestern rund 470 Lkw mit Lebensmitteln und anderen Gütern in Gaza angekommen sind. Das soll die höchste Zahl seit Kriegsbeginn sein. Unter anderem die USA hatten in letzter Zeit immer deutlicher Kritik an der israelischen Kriegsführung geübt und intensiv darauf gedrungen, dass die Not der Zivilisten im Gazastreifen gelindert wird. Israel habe reagiert, sagte Verteidigungsminister Austin bei einer Befragung im Senat. Näheres von Simone Kienzler aus der Nachrichtenredaktion.
US-Verteidigungsminister Austin sagte, der Druck seiner Regierung für mehr humanitäre Hilfe habe Wirkung gezeigt. Außenminister Blinken betonte, es gehe um nachhaltige Ergebnisse. Dazu gehöre, dass die Hilfe auch effektiv im ganzen Gazastreifen verteilt werden könne. Bundesaußenministerin Baerbock forderte die israelische Regierung auf, ihre Ankündigungen schnell umzusetzen und auch die Zivilbevölkerung im Nordteil des Gebiets besser zu versorgen. Die Hoffnungen auf einen neuen Waffenstillstand sind offenbar wieder geschwunden. Die islamistische Hamas hat nach US-Angaben erklärt, Israel sei auf keine ihrer Forderungen eingegangen. Seit dem Wochenende laufen in Ägypten wieder indirekte Verhandlungen. Bisher haben aber sowohl Israel als auch die Hamas die Kompromissvorschläge abgelehnt.
Während die Verhandlungen der Nahostvermittler weitergehen, hält Israel an der geplanten Offensive in Rafah fest. Allerdings hat Verteidigungsminister Gallant offenbar seinem US-Kollegen Austin jetzt mitgeteilt, dass es noch keinen Termin für eine Offensive gebe. Nach seinen Worten ist Israel noch dabei, Pläne für die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Rafah fertigzustellen. Das war gestern Abend in den israelischen Zeitungen Haaretz, The Times of Israel und im Nachrichtenportal Axios zu lesen. Die US-Regierung will Israel von einem groß angelegten Einsatz in Rafah abhalten. Außenminister Blinken erwartet von Israel vorerst Stillhalten. Gestern hat er in Washington angekündigt, dass es kommende Woche ein Treffen mit einer israelischen Delegation geben soll. Ich gehe nicht davon aus, dass vor diesen Gesprächen irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, hat er betont. Man sei nach wie vor der Überzeugung, dass ein größerer Einsatz in Rafah extrem gefährlich für die Zivilisten wäre. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat wieder mehr moderne Waffen für die Abwehr des russischen Angriffs gefordert. Die westlichen Partner hätten bestimmte Waffen, die sein Land zum Überleben brauche. Er verstehe einfach nicht, warum die Ukraine diese nicht bekomme, sagte Selenskyj in einem Interview mit verschiedenen Springer-Medien. Unter anderem hoffe er weiter auf den deutschen Marschflugkörper Taurus, dessen Lieferung Kanzler Scholz ablehnt. Eine überraschende Waffenlieferung für die Ukraine gab es jetzt von Seiten der USA. Julia Kastein hat nähere Informationen darüber.
Diese Waffenlieferung ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Es handelt sich laut US-Justizministerium um 5000 Sturm-, Scharfschützen- und Maschinengewehre und dazu eine 500.000 Schuss Munition. Und diese Waffen stammen demnach eigentlich aus dem Iran. Teheran wollte damit die verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen unterstützen. Doch stattdessen wurden sie schon 2022 bzw. 2023 von der US-Marine und Verbündeten im Arabischen Meer gefunden, und zwar auf 4 Schiffen ohne Flagge und dann eben beschlagnahmt. Jetzt haben die Amerikaner sie an die Ukrainer ausgehändigt und der US-Justizminister Merrick Garland sieht darin so etwas wie höhere Gerechtigkeit, weil man einerseits den Erzfeind Iran piesackt und andererseits die Ukraine unterstützt. Was hier aber keiner behauptet, dass diese Lieferung den Kriegsverlauf groß ändern wird, das könnte vielleicht das große Hilfspaket von 60 Milliarden US-Dollar, das US-Präsident Biden seinem Amtskollegen Selenskyj ja versprochen hat, das aber wird nach wie vor von den Republikanern im Kongress blockiert.
Der Mangel an Waffen und Munition ist auch deshalb ein großes Problem für die Ukraine, weil Russland seine Angriffe verstärkt. Auch die zweitgrößte Stadt des Landes, Kharkiv, ist betroffen. Dort gibt es offenbar Grund zur Annahme, dass Russland die Stadt erobern bzw. unbewohnbar machen will. Wie gefährdet ist denn Kharkiv? Darüber haben Anna Engelke und Carsten Schmiester in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien gesprochen. Auch ukrainische Militärexperten kommen da zu Wort.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt angekündigt, maximale Anstrengungen für den Schutz von Charkiw zu unternehmen, sowohl für den militärischen, aber auch für den zivilen Bereich. Selenskyj geht davon aus, dass die Russen Charkiw regelrecht sturmreif schießen wollen und die nächste russische Großoffensive erwartet er gegen Charkiw. Und im ukrainischen Fernsehen hat aber der Militärexperte Petro Tschernik angezweifelt, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich in der Lage dazu sein könnten, die Millionenstadt Charkiw zu erobern. Er verweist darauf, dass Charkiw bereits seit 2 Jahren zu einer Festung ausgebaut worden ist und dass diese vergleichsweise kleinere Stadt Bachmut mit ursprünglich 70.000 Einwohnern, dass die sich mehr als 10 Monate lang gegen russische Angriffe habe widersetzen können. Aber es ist klar, wir werden weitere heftige russische Angriffe gegen Charkiw sehen und müssen dann auch mal schauen, mit was für einem Impact.
Anna, du hast ja in der letzten Folge dieses Podcasts mit Wassili Gollert gesprochen, unserem ARD-Kollegen in Kiew. Der war mitten in einer Recherche zur möglichen Gegenoffensive der Russen in diesem Frühling. Dafür hat er dann auch den Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes interviewt. Was hat der gesagt?
Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes heißt Kyrilo Bodanov und er spricht nicht häufig mit Journalisten. Und deswegen ist es wirklich klasse, dass Wassili ihn für ein Interview gewinnen konnte. Knapp 20 Minuten ist das gesamte Gespräch. Und in diesem Gespräch wird deutlich, für Bodanov ist das Glas im Zweifel immer halb voll. Und selbst in dieser Lage, in der die Ukrainer jetzt ja schon seit Jahresbeginn sind und einfach zu wenig Munition haben.
Die Lage ist ziemlich schwierig, aber sie ist unter Kontrolle und es gibt keine unvorhersehbaren Schritte. Die russischen Truppen haben tatsächlich einige Erfolge erzielt. Sie sind aus Richtung Avdijivka vorgerückt, aber ihre Vorstöße stellen keine ernsthafte Bedrohung dar, die die strategische und operative Lage verändern könnte.
Серйозного загрозливого характеру для зміни стратегічної оперативної обстановки.
Also, du hörst es, stellen keine ernsthafte Bedrohung dar, immer eher das Glas halb voll. Oder auch, als Wassili Bodanov fragt, warum denn die Brücke vom russischen Festland auf die Krim, die berühmte Kertschbrücke, warum die eigentlich noch steht.
Hören Sie, die Brücke wird schwer bewacht und verteidigt, aber alle arbeiten an diesem Thema.
Wird sie am Ende des Jahres noch stehen?
Warten wir ab und sehen, was passiert.
Also, du bekommst diesen Eindruck, wie Bodanov tickt, im Wagen bleiben, aber tendenziell zuversichtlich, auch wenn dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef natürlich die Lage klar ist, in dem sich sein Land befindet. Also, dass die Ukraine mit ihren früher mal 40 Millionen Einwohnern deutlich weniger Einwohner hat und damit auch weniger potenzielle Soldaten als Russland mit seinen 140 Millionen Einwohnern oder dass die Militärhilfe aus dem Westen nicht ausreicht, Russland aber auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und sich ja auch auf die Lieferungen aus Nordkorea und aus dem Iran verlassen kann. Und auf die Frage von Wassili, für wie realistisch er es denn hält, dass die Ukraine noch gewinnen kann, da sagte Bodanov das.
Ich beantworte Ihnen diese Frage mit einer Gegenfrage mit der gleichen Logik. Was hat es der Ukraine erlaubt, irgendwie 2,5 Jahre lang zu bestehen? Obwohl die Ukraine bei solchen Berechnungen etwa am 10. Tag hätte zusammenbrechen müssen.
Und dieses totgesagte Leben länger, so äußern sich wirklich häufig die Leute rund um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ich hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Rüstungsminister Kamischin zu sprechen. Und der hat sich auch so in diese Richtung geäußert. Dieses einfach, wir waren schon totgesagt und wir leben immer noch.
Wie kann die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützt werden? Dazu will die Bundesregierung heute ein Eckpunktepapier beschließen. Nina Amin aus Berlin hat Einzelheiten dazu.
Immens, so nennt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze die Schäden in der Ukraine. Wohnungen, Straßen, Krankenhäuser sowie Brücken wurden und werden zerstört. Die Weltbank schätzt die Kosten für den Wiederaufbau auf rund 480 Milliarden US-Dollar, abhängig vom weiteren Kriegsverlauf. Öffentliche Gelder allein reichen nach Einschätzung der SPD-Ministerin nicht, um das Land wieder aufzubauen. Deshalb will die Bundesregierung den Privatsektor stärker beteiligen, heißt es in dem Eckpunktepapier. Günstige Finanzierung für kleine und mittlere ukrainische Unternehmen sollen dabei unterstützen. Es soll ein Institut nach dem Vorbild der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau entstehen, um günstige Kredite an Unternehmen, Bürger und Bürgerinnen zu vergeben. Dazu, sagt Schulze, laufen bereits Gespräche mit der ukrainischen Regierung.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.